Es ist schön, bei euch zu sein, heute zum ersten Mal in der Gnadenkirche. Das schätzen wir, das lieben wir und wir lieben diesen Ort. Wir empfinden, ja, da ist, seid ihr zu Hause, aber da ist vor allem Jesus zu Hause. Dass ich einmal an so einem Ort hier stehe, hätte ich vor ein paar Jahren auch noch nicht gedacht. Vor 10 Jahren waren wir als Vineyard Würzburg in der größten Krise unserer Gemeindeexistenz. Wir hatten keinen Leiter, keinen Hirten, keinen Pastor mehr. Und ich war mit dem Fahrrad unterwegs und bis heute bin ich überzeugt, dass es diese feine, leise Stimme Gottes war, der uns gefragt hat, na, wie wär's mit euch? Und ich und wir die vorsichtige Antwort gegeben haben, Herr, wenn du es bist, dann kneifen wir nicht. Und so sind wir seither unterwegs, als Verantwortliche in einem Team in der Vineyard Würzburg. Wir sind Anfang vergangenen Jahres Netzwerkleiter, haben Martin und Heike Buch jetzt abgelöst, die ihr, glaube ich, alle gut kennt. Wir haben sie noch kurz vor Weihnachten besucht und ein Geschenk mitgebracht, eine tolle E-Gitarre hat sich Martin. Also er wusste es nicht, dass er es bekommt, so eine Überraschung. Wir haben zusammengelegt und haben ihm dann als Dankeschön für die Netzwerkleitung und für sein Engagement in der Vineyard ihm das geschenkt. Ja, noch immer mache ich das nicht hauptberuflich oder zumindest nicht vollberuflich. Ich werde morgen früh auch um 5 aufstehen und Narkosen machen, denn ich bin Anästhesist und arbeite in einer Praxis an 2 bis 3 Tagen die Woche. Morgen früh bin ich wieder unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr euch auf dieses kommende neue Jahr freut, welche Erwartungen ihr habt. Wir zwei sind unglaublich erwartungsfroh. Ich glaube einmal, ich will nicht sagen das beste Jahr, das ist immer so ein Superlativ, aber es wird ein gutes Jahr für die Nachfolger Jesu, weil mehr denn je werden Menschen, darauf werde ich gleich kommen, gefragt sein, die eine Hoffnung haben. Und wer eine Hoffnung hat, nach dem können sich andere orientieren. Und ich glaube, mehr denn je sind Menschen gefragt, die Hoffnung haben. Aber wir persönlich haben auch eine große Erwartung oder freuen uns auf dieses Jahr, denn unsere Väter haben ein Jubiläum, werden 80 und 85 Jahre alt und unsere Söhne heiraten in diesem Jahr im August. Also gleich 4 große Feste. Ich habe meinen Söhnen vorgeschlagen, sie sollen gleich eine Doppelhochzeit machen, aber das wollten sie nicht. Sie werden also 2-mal heiraten. Oder jeder einmal, aber dann 2-mal. Und genau, im August und dann jetzt im März und im Herbst haben die Großväter Geburtstag. Und dazwischen feiern wir 30 Jahre Ja zueinander. Und das ist also viele, viele schöne Dinge, die uns in diesem Jahr erwarten. Wir haben heute Morgen, war ich im Gottesdienst in der Vineyard Würzburg, und dieser Gottesdienst ist mit einem Vers abgeschlossen worden, mit dem ich euch heute begrüßen möchte. Und ich wusste es nicht, das war nicht abgesprochen. Ich finde es immer spannend, wenn solche Zusammenhänge da sind. Das war der Segensvers, mit dem wir nach Hause geschickt worden sind. Und ich bringe praktisch diesen Vers aus Würzburg jetzt mit und bringe ihn zu euch. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr lacht. Wie ist der Erfüllungszustand eurer Hoffnung? Sagt ihr, wir sind bis oben hin abgefüllt? So der Tank der Hoffnung in eurem Leben so richtig voll? Wie geht's euch nach dem zweiten oder im zweiten Lockdown? Ich merke schon, das zerrt so ein bisschen. Da geht's so langsam in den Reservebereich runter, was die Hoffnung betrifft. Und ich denke, vielleicht bei euch noch viel mehr mit der ganzen Situation um Klaus und Dani und die Frage, Herr, wann endlich sehen wir deine durchschlagende, heilendes Eingreifen, dass wir einen Klaus nicht nur lebendig am Telefon, sondern wirklich sehen, hey, da ist nichts mehr da von diesen Zellen, die nicht dahin gehören. Und das nagt manchmal auch so an unserem Hoffnungszustand. Wenn wir da in dieser Zeit, wo wir warten, wo wir ausharren müssen. Das ist vielleicht so euer persönlicher Hoffnungszustand. Ich möchte aber so ein bisschen einen größeren Bogen mit euch zusammenspannen. Letztes Jahr sollte eigentlich Dr. Markus Müller in der Vineyard-Konferenz in Speyer sprechen. Und vielleicht hatten der ein oder andere ihn im Sommer, da gab es ja diese YouTube-Videos von Vineyard, habe ihn gehört im Interview mit Matthias Bühlmann. Markus Müller ist eine ganz interessante Persönlichkeit, er ist eigentlich Behindertenpädagoge, aber er ist jetzt Heimpfarrer in einem Altenheim, begleitet also Sterbende, alte und sterbende Menschen und zugleich ist er Zukunftsforscher. Eigentlich denkt man sich, das passt nicht ganz zusammen. Aber er sagt, nur wer die Zukunft geklärt hat und wer ein geklärtes Verhältnis zur Zukunft hat, kann auch im Jetzt gut leben. Und er erlebt das bei seinen alten Menschen. Nur die, die eine geklärte Sicht der Zukunft haben, können jetzt gut leben. Und er hat schon vor 2 Jahren einen Artikel geschrieben, worin er die Überzeugung zum Ausdruck bringt, dass es im 21. Jahrhundert, also jetzt entscheidend, auf uns Nachfolger Jesu ankommen wird. Und er glaubt, dass unser wichtigster Beitrag in diesem Jahrhundert Hoffnung sein wird. Was kommt auf uns zu in diesem Jahrhundert? Er hat sich mit vielen Autoren beschäftigt, unter anderem mit diesem bekannten israelischen Zukunftsforscher Harari, da haben manche das Buch Homo Deus schon mal gesehen oder davon gehört, und hat sich damit auseinandergesetzt und sagt, es kommen 3 wesentliche Fragen auf uns zu. Und er glaubt, nicht nur 3 wesentliche Fragen, sondern er glaubt, dass es ein Umbruch ist, wie es schon mal einen Umbruch gab von der Antike zum Mittelalter und vom Mittelalter zur Neuzeit, dass wir jetzt in einer so 3. Umbruchphase sind. Zuletzt waren 3 große Themen im Mittelpunkt gestanden: Hunger überwinden, Krankheiten besiegen, Kriege zum Verschwinden zu bringen. Wir können jetzt lange darüber diskutieren, ob das erfolgreich erreicht wurde, aber man kann zumindest sagen, im letzten Jahrhundert ist der Hunger und auch die Armut in einem wesentlichen Bereich, wenn man an China und andere Länder denkt, zurückgedrängt worden. Und der Ausblick von diesem Zukunftsforscher Harari sagt, jetzt sind 3 große Themen in Zukunft dran. Das erste Thema: Alter und Tod abschaffen. Ja, es gibt ernsthafte Forscher, auch Deutsche, die Milliarden investieren, dass man eben nicht mehr nur 70, 80, 90 Jahre alt wird, sondern 500 Jahre alt wird. Und das mit aller Kraft erreichen wollen. Das zweite große Thema, das ansteht, dass das Wohlbefinden, so das Glücksgefühl, nicht nur mal so ein kurzer Klick ist, sondern etwas Durchgehendes, Dauerhaftes und der Versuch, das durch chemische Manipulation letztlich zu erreichen. Ein Projekt, wo wir Glücksgefühle andauernd haben, wo es ein fester Bestandteil der Befindlichkeit ist. Denn was nützen uns 500 Jahre Leben, wenn wir permanent in der Depression sind? Deswegen ist das ja miteinander verknüpft. Wenn wir schon 500 Jahre alt werden, dann muss es auch durchgehend glücklich sein. Und das dritte Thema ist, dass der Mensch sich selbst abschafft. Man spricht vom Suizid des Menschen. Weil wir irgendwann sagen, hey, wir machen so viele Fehler in unserer Entscheidung, ist viel besser, wir lassen unser Handy entscheiden. Unser Handy entscheiden oder die Partnerwahl durch Algorithmen oder auch die Frage, wen wir wie behandeln, dann nicht mehr durch Ärzte, sondern durch ein gutes Analyse-Tool, Computer, Programme, Software. Das sind so die 3 Themen, die in diesen Umbruchphase jetzt anstehen. Und ich finde es fast schon humorvoll, wenn es nicht so tragisch wäre, da kommt so ein kleines Virus, taucht auf und wusch, all die 3 Fragen werden so richtig durcheinander gewirbelt. Anstatt dass sie überlegen, ob wir 500 Jahre alt werden, ist der Tod so real in unserer Gesellschaft wie schon lange nicht mehr. Anstatt dass wir ein permanentes Glücksgefühl entwickeln, sind wir all unseren Kicks entzogen, die wir so gerne haben. Ausgehen, Theater, Skifahren, was wir so alles gerne machen würden, um so ein bisschen abzulenken, Urlaub machen, wegfliegen. All diese Dinge, wir sind dem entrissen und müssen uns mit uns selbst beschäftigen. Und die Frage, die Welt zu beherrschen, wir sind beherrscht, haben das Gefühl, wir sind beherrscht von einem kleinen Virus und fragen uns jetzt ganz aktuell, ja, wollen wir dem vertrauen, was jetzt Menschen entwickelt haben, nämlich so einen komischen Impfstoff, den wir bislang noch nicht kennen, und zweifeln daran, ob wir uns darauf einlassen sollen. Und die Frage ist, wie gehen wir in dieser spannenden Situation, wie gehen wir mit diesen Zeiten um? Diese großen Herausforderungen verwirren. Manchmal lähmen sie uns auch geradezu. Die einen begegnen diesen Herausforderungen mit Ohnmacht, die anderen mit Pessimismus. Manche suchen einfach Auswege in die Innerlichkeit, ziehen sich zurück oder in den Protest. Heute soll, glaube ich, in Nürnberg auch noch ein Gottesdienst draußen stattfinden, habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob er wirklich stattfindet. Im Pseudo-Gottesdienst, genau. Von daher, ich glaube, ich kann mir das nachempfinden, dass wir tatsächlich in so einer Umbruchszeit leben. In einer Umbruchszeit, die genauso intensiv ist wie damals zur Zeit Jesu, in der Übergang von Altertum von der Antike zum Mittelalter oder dann später im Mittelalter zur Neuzeit. Die Christen in diesem ersten Umbruchszeit haben mit einer unglaublichen Liebe reagiert auf die Herausforderungen. Dadurch haben sie sich unterschieden und ausgezeichnet. Das hat ihre Gemeinschaft so attraktiv gemacht. In der zweiten Umbruchszeit, von der Mittelalter zur Neuzeit, sind Christen dadurch bekannt geworden, dass sie sichtbar machen konnten, auf welchem Fundament steht unser Glaube. Der Glaube war das Thema Luther, Melanchthon hier in Nürnberg und hat geholfen, durch diese Zeit hindurchzutragen. Und die große Frage ist, könnte es das Thema Hoffnung sein? Glaube, Liebe, Glaube, Hoffnung, was das Thema dieses kommenden Umbruchs, des neuen Zeitalters sein wird. Das, was wir mitbringen, was wir in uns tragen und aus uns heraustragen und damit diese Welt prägen können. Hoffnung für ein Leben, für das Leben vor dem Tod und Hoffnung für das Leben nach dem Tod. Könnte es sein, dass die Hoffnung von uns, Jesus-Nachfolgern, das ist, was eine Gesellschaft im 21. Jahrhundert verändert? Könnte es sein, dass Hoffnung von uns Jesus-Nachfolgern, das ist, was den Menschen in Nürnberg, in Würzburg eine einzigartige und alles menschliche Bemühen übersteigende Perspektive vermittelt? Was ist eigentlich Hoffnung? Das griechische Wort, was Paulus hier in diesem Brief verwendet, ist sehr nüchternes. Es heißt eigentlich nur Erwartung. Im Deutschen ist Hoffnung ja mit etwas Positivem verbunden. Hoffnung kommt von diesem Wort hüpfen, hoppen. Das ist so ähnlich, wie wenn man kurz vor Heiligabend, bevor die Tür aufgeht, hoppt, hüpft vor lauter Erwartung. Es könnte was positiv Tolles unter Tannenbaum zu finden sein. Das ist das deutsche Wort Hoffnung. Rory ist ein guter Freund von mir oder von uns. Er ist Ältester in unserem Leitungsteam und er hat mir eine Geschichte erzählt, die mir hilft, Hoffnung zu verstehen. Er erzählte mir, dass er als kleiner Junge von seinem Vater aufs Dach des Hauses geschickt wurde. Er musste da was holen, das war wahrscheinlich ein Ball oder irgendwas da hoch gewesen. Jedenfalls war er auf dem Dach oben und kaum war er oben, hat er sich nicht mehr runtergetraut. Und er guckte runter und sieht 4 Meter Tiefe, ich weiß gar nicht, wie ich da runterkommen soll von diesem Dach. Und sein Vater stand unten und rief, Rory, Rory, spring, ich fang dich auf. Hoffnung ist, dass ich jetzt mich entscheide. Gucke ich auf die 4 Meter oder gucke ich auf den Vater? Höre ich auf die anderen, die sagen, pass auf, Rory, pass auf, es ist gefährlich, spring richtig und so weiter. Oder höre ich auf den Vater, der sagt, ich fange dich auf. Hoffnung ist die Entscheidung, worauf schaue ich und worauf höre ich? Und Glaube, der die Hoffnung in Realität übersetzt, ist dann der Sprung. Indem Rory gesprungen ist, hat er die Hoffnung, für die er sich entschieden hat, in Realität übersetzt. Er ist gesprungen und sein Vater hat ihn aufgefangen, hat ihn festgehalten, ihm ist nichts passiert. Ich fand das so ein tolles Bild für Hoffnung und Glaube. Das ursprüngliche Wort, das Menschen in Israel benutzt haben, ist auch ein sehr spezielles Wort für Hoffnung, Tikva. Tikva ist eigentlich eine Schnur. Eine Schnur, wie jemand, der eine Mauer baut, muss eine Schnur einstecken, um zu verhindern oder um zu sicherzugehen, dass diese Mauer gerade gebaut wird und nicht irgendwie schräg wird. Und so soll Hoffnung auch sein. Hoffnung ist eine Schnur, die wir in der Vergangenheit einstecken, nämlich bei Jesus, der gelebt hat, der für uns gestorben ist, und in der Zukunft einstecken bei Jesus, der wiederkommen wird. Und diese Schnur, die an beiden Enden eingesteckt ist, die hilft uns, gerade zu bauen, gerade zu leben. Die hilft uns, eine stabile Lebensmauer zu bauen. Die hilft uns, mit anderen zusammen eine stabile Lebensmauer zu bauen, eine feste Verankerung zu finden. Eine Verankerung in der Vergangenheit und in der Zukunft. Und damit kommen wir wieder bei unserem Segensvers an. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wem schreibt Paulus das? Es ist im Römerbrief. Der Römerbrief ist ja bekannt als die theologische Abhandlung über Glauben. Die ersten 8 Kapitel. Der Römerbrief ist bekannt als die theologische Abhandlung über das Verhältnis von Juden, Christen, von Juden und Heiden. Aber dieser Römerbrief beinhaltet noch mehr. Sehr viel praktische Hilfe und Ermutigung. Und dieser Römerbrief ist ein spezieller Brief, denn ich glaube, es ist der einzige Brief, den Paulus geschrieben hat an Menschen, die er gar nicht kannte, an eine Gemeinde, die er selber nicht gegründet hat, von die er auch nicht persönlich kannte. Und diese römische Gemeinde, die war natürlich Rom, das Zentrum der Macht, die Weltstadt, die größte Stadt damals schlechthin. Und diese römische Gemeinde, die es schon sehr lange gab, schon zu einer Zeit gab, als Paulus noch gar nicht selber das Damaskus-Erlebnis gemacht hat, diese Gemeinde stand unter Beschuss. Sie wurde natürlich im Machtzentrum des Römischen Reiches misstrauisch beäugt. Sie wurde verfolgt und unterdrückt. Nero war der damalige Herrscher. Und wir wissen, wie das schlussendlich ausgegangen ist. Aber sie wurden nicht nur von den Mächtigen misstrauisch beäugt, sondern da gab es auch Spannungen. Spannungen zwischen Juden, die diesen neuen Glauben abgelehnt haben, und Spannungen und Juden, die Jesus nachgefolgt sind. Und es gab so große Spannungen, dass zwischendurch alle Juden aus Rom hinausgeworfen wurden. Aber es gab nicht nur die Spannungen zwischen den Juden selber, sondern es gab natürlich auch Spannungen zwischen Juden-Christen und Heiden-Christen, zwischen denen, die schon klein auf die Gesetze Gottes kannten, und andere, die als Sklaven ohne Kultur, Ethik, Werte, Regeln, Moral groß geworden sind. Stellt euch vor, die werden jetzt zusammengemischt und bilden eine Gemeinde. Ihr dürft euch nicht eine große Gemeinde vorstellen, keine große Halle, die sie gefüllt haben. Im Prinzip war es ein Netzwerk von solchen Gemeinden, wie ihr hier seid, die sich über die ganze Stadt verteilt haben, in Häusern, Privathäusern in aller Regel getroffen haben. Und zu diesen Menschen spricht Paulus. Eine Gemeinde, die, wenn sie keine feste Hoffnung hat, sehr schnell ins Trudeln gerät, sehr schnell ihre Verankerung verliert. In den vorangehenden Kapiteln 12 bis 15 spricht Paulus darüber, was der wahre Gottesdienst ist, nämlich das Leben im Alltag. Und er spricht ganz konkret, praktisch, wie sie miteinander umgehen sollen. Und plötzlich, so fast unvermittelt, ja so unvermittelt, dass manche Ausleger gar nichts dazu sagen können, zu diesem Segensvers, sagt Paulus diese Worte. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Direkt davor taucht ein Vers auf, ein Zitat aus dem Alten Testament, nämlich ein Zitat von Jesaja. Bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel des Isai hervorwächst. Er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker hoffen. Jesus, unvermittelt, ja, so plötzlich bricht es aus ihm heraus. Das verbindet euch doch alle, so unterschiedlich ihr seid, so massiv der Druck auch sein mag, so schwierig es sein mag, hier in Rom zu leben, das verbindet euch, die Hoffnung auf Jesus Christus. Unsere Hoffnung hat einen Namen, Jesus. Diese Hoffnung soll immer mehr zunehmen. Und diese Hoffnung, so ist die Hoffnung immer wieder das Thema in diesem Brief an die Römer. Zugleich ist Paulus sehr bewusst, wie schnell Menschen auf falsche Hoffnungen setzen. Und wir kennen das alle auch. Deswegen das Aber, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch. Nicht die Hoffnung, dass die Pandemie schnell rum sei. Nicht die Hoffnung, dass sich jetzt alle schnell impfen lassen. Nicht die Hoffnung auf das Hier und Jetzt. Die Hoffnung auf den Gott der Hoffnung. Er setzt bewusst ein Gegengewicht zu allen Hoffnungen, die uns manchmal so schnell enttäuschen. Diese Hoffnung führt Paulus in seinem Brief, in diesem Römerbrief, immer wieder aus und auf. Es ist ein Hoffnungsbrief, das ist vorher gar nicht so bewusst gewesen, dass Paulus so häufig in diesem Römerbrief über Hoffnung spricht. Wie definiert er Hoffnung in seinem Brief? Wir lesen das in Römer 8. Er sagt dort, wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also dies, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Eine Hoffnung, die sich erfüllt hat, ist keine Hoffnung mehr. Aber wir hoffen. Wir wissen, worauf wir hoffen. Wir warten unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Das ist Hoffnung. Wir warten unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Woraus zieht er die Quelle der Hoffnung? Nein, er zieht die Quelle der Hoffnung nicht aus einem positiven Denken, aus einem Einreden, es wird alles gut, aus einem unverwüstlichen Optimismus. Nein, er sagt in Römer 15, Vers 4, er sagt in diesem 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch. Gott selber will die Quelle unserer Hoffnung sein. Nichts anderes als Gott selber will die Quelle unserer Hoffnung sein. Und diese Quelle sprudelt dann immer wieder lebendig, wenn wir mit dem Wort Gottes verbunden sind. Wir sollen durch ihre Aussagen, so sagt Paulus im 15. Kapitel kurz davor, wir sollen durch die Aussagen des Wortes Gottes ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Die Quelle ist Gott, aber die Erfrischung, das Erneuern geschieht, indem wir uns diesem Wort Gottes aussetzen. Wo zielt diese Hoffnung hin? Wo geht die Hoffnung hin? Wir haben über die Hoffnung, über die Verankerung in der Vergangenheit gesprochen. Das, was Paulus in den ersten 8 Kapiteln schreibt, das Evangelium, die Erlösung, die Liebe Gottes, die sich durch Jesus sichtbar wird. Sein Sterben in Römer 6, wo er ausführlich seinen Tod erklärt und warum das geschehen musste. Und jetzt wird die zweite Verankerung in der Zukunft sichtbar, das Ziel. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt, sagt er da in Römer 5. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Das ist das Ziel. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und das Verrückte ist, diese Hoffnung nimmt nicht ab, wenn es mal heftig wird und mühsam wird, sondern die Hoffnung nimmt zu, wenn es heftig und mühsam wird. So beschreibt es Paulus auch wieder im 5. Kapitel des Römerbriefes. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Herausforderung, eine Corona-Pandemie macht unsere Hoffnung nicht kleiner, sie macht sie größer, sie festigt sie, sie stärkt sie. Und wir sind Hoffnungsträger, woran sich andere orientieren werden, die das nicht kennen, die diese Hoffnung nicht kennen, die deswegen hoffnungslos werden, verzweifelt, pessimistisch, wütend, aggressiv, verzweifelt sind. Der Füllzustand unserer Hoffnung, so sagt es dieser Vers, wird sichtbar in unserer Freude, wird sichtbar in unserem Frieden, in unserem Leben, wird sichtbar, ob wir Menschen sind, die Frieden ausbreiten, die Freude vermitteln. Daran zeigt sich der Füllstand der Hoffnung. Der Gott aber, der Hoffnung, erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet. Ich komme zum Schluss. Was kann das nun für uns konkret bedeuten? Ich habe es schon mal zu Beginn gesagt. Es gibt dieses englische Sprichwort, whoever gives hope leads. Ich glaube, dass Christen wieder den Platz einnehmen, wo sie Verantwortung übernehmen und auch aufgefordert werden, Verantwortung zu übernehmen, weil wir Hoffnung haben. Und Menschen orientieren sich an solchen Menschen, die ihnen Hoffnung vermitteln. Wenn wir uns im Wald verlaufen, dann werden wir uns nach dem richten, der sagt, hey, ich weiß den Weg. Ich glaube, wir müssen da raus. Ich habe Hoffnung, dass wenn wir diese Richtung gehen, wir wieder rauskommen aus dieser Dunkelheit, aus dem dunklen Wald. Und ich glaube, wieder Menschen werden fragen, werden uns suchen, wenn wir sichtbar Hoffnungsträger sind. Hoffnungsvolle Menschen leben aktiver. Es gibt eine interessante Untersuchung, die mich als Mediziner begeistert hat. Da hat in Marburg, haben sie eine Untersuchung gemacht, haben einen Psychologen beauftragt, Menschen, die eine Herzoperation, denen eine Herzoperation bevorsteht, die eine Hälfte der Menschen, Patienten, die haben sich mit dem Psychologen getroffen und haben Pläne geschmiedet für danach. Der Psychologe hat sie gefragt, was werden sie danach machen, wenn die Herzoperation rum ist? Was nehmen sie sich vor? Und das waren ganz unterschiedliche Dinge, den Garten, ich will so und so viele Kilometer laufen können und so weiter. Und mit der anderen Gruppe ist das nicht gemacht worden. Und überrascht uns eigentlich nicht, dass diese Gruppe, die Pläne geschmiedet hat, die voller Hoffnung war, tatsächlich die Operation besser überstanden, ja gesünder war nach der Operation, weil sie sich aktiv auf dieses Ziel zubewegt haben. Ich glaube, dass Hoffnung, das habe ich schon gesagt, unser wichtigster Beitrag im 21. Jahrhundert werden wird. Johannes Hartl hat ja an Silvesterabend auch über Hoffnung gesprochen. Und er sagte da einen Satz, wo wir eine Perspektive der Hoffnung einnehmen, stimmen wir mit Gott überein. Wo wir eine Perspektive der Hoffnung einnehmen, stimmen wir mit Gott überein. Nachfolger Jesu werden als Hoffnungsmenschen die Zukunft immer etwas wichtiger erachten als die Gegenwart. Und sie finden zugleich auch einen Weg für eine Praxis der Hoffnung hier und jetzt. Und ich glaube, das gilt nicht nur global, das gilt auch für die Vineyard Nürnberg ganz konkret lokal, in diesen Situationen, in denen ihr heute seid. Wir halten an der Hoffnung fest, dass wir einmal ein neuer Mensch sein werden, mit einem neuen Körper und dabei an Gottes Herrlichkeit teilhaben werden. Befreit von aller Krankheit, von allem Leid, aber wir können sogleich hier und jetzt mit Menschen beten. Voller Erwartung, dass dieser Jesus heute schon Menschen heilt und befreit. Mit der Erwartung, dass wir jetzt schon einen Vorgeschmack des Himmels riechen, schmecken, fühlen. Wir können uns auf dieses Festmahl freuen, was wir einmal haben werden und sogleich Wege für Gemeinschaft und Beziehung hier finden, trotz allen Corona-Beschränkungen, so wie wir es heute wunderbar erlebt haben. Und ich glaube, dass wir Nachfolger Jesu solche Menschen sind, die Wege finden für Beziehungen und Begegnungen. Ihr seid dafür gut aufgestellt. Ich glaube, diese Frage nach Beziehungen, die wird ein wesentliches Thema sein in den kommenden Jahren. Nicht nur, ich denke, auch in Nürnberg, auch in Würzburg ist die Zahl der Einzelhaushalte immens groß. Und das größte Thema unter Studenten, wir sind eine große Unistadt, das größte Thema ist Einsamkeit. Ist Einsamkeit, aber man traut sich darüber nicht zu sprechen. Man denkt, als Student kann es doch gar nicht sein, aber das ist wirklich ein Riesenproblem. Und ich glaube, wir müssen neue Formen des Zusammenlebens finden, wo diese Einsamkeit überwunden wird. Und wir werden sie finden im Hier und Jetzt. Wir können uns auf Gottes kommende und vollkommene Reich voller Gerechtigkeit, Großzügigkeit und Frieden freuen. Uns zugleich hier, jetzt schon, in seinen Triumphzug, nämlich in den Triumphzug Jesu mitziehen und diesen wunderbaren Duft von Frieden, Gerechtigkeit, Großzügigkeit hineintragen. Hier nach Ziegelstein, nach Schafhof, nach Würzburg, wo wir zu Hause sind. Indem wir Frieden unter Gottes bringen, wo jetzt noch Streit herrscht, indem wir großzügig teilen, wo Mangel und Mangel wird kommen, weil das die Konsequenz aus der Pandemie sein wird, wo wir mit Großzügigkeit auf diesen Mangel reagieren. Und wir können uns nach dieser neuen Welt sehnen, wir sollen uns nach dieser neuen Welt sehnen, in der ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen, in der nichts mehr zerstört ist, sondern immer wieder alles erneuert wird und sogleich hier heute Wege finden, Ideen entwickeln, um diese wunderbare Schöpfung Gottes zu schützen und zu bewahren. Ich segne euch als Hoffnungsträger hier in Ziegelstein. Ich segne euch als Hoffnungsträger, als Vineyard der Hoffnung hier an diesem Ort. Ich segne euch und ich weiß, ihr seid dieser Hoffnungsträger, denn dieser Gott der Hoffnung, er erfüllt euch mit aller Freude und allem Frieden. Im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung, dass ihr immer mehr zunimmt, dass ihr überfließt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.